Textlesung aus Offenbarung 3 ab Vers 1 bis Vers 6. Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 1 bis Vers 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht als vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun ja, irgendwie scheint alles von außen betrachtet in Ordnung. Mir fiel dazu Paul Hunter ein. Wem sagt der Name was? Wahrscheinlich keinem. Du, das ist jemand, der war ein super Top-Spieler in Snooker, einer speziellen Art von Billard, die ich gerne mag und wo ich mich auch schon versucht habe und gesehen habe, wie schwer das zu spielen ist. Und dieser Paul Hunter war schon mit 17 Jahren in der Spitze der Weltrangliste mit drin, hat Masters-Turniere gewonnen und auch damals den amtierenden Superstar Ronnie O'Sullivan geschlagen. Und wenn ihr euch den vorstellt, ein junger Typ mit gewelltem blondem Haar, ein Schönling sondergleichen, einer, wo die Frauen dann immer hinrannten und Autogramme haben wollten, so, der spielt da, ist, so würdest du sagen, dem kann nichts passieren. Und dann kam die Mitteilung, er ist an einem bösartigen Dünndarmkarzinom erkrankt und dann einige Zeit später auch dran gestorben. Das heißt, du denkst, es ist alles in Ordnung. Und doch schlägt's zu. Also dieses Bild kam mir in den Sinn, als ich über diese Sache über Sardes nachdachte. Dazu muss man sagen, läuft auch gerade die Weltmeisterschaft in Sheffield im Snooker. Morgen Nachmittag könnt ihr mal reinschauen bei Eurosport, was das ist. Sardes, das war eine Gemeinde, wie alle Gemeinden, in der heutigen Türkei. Und sie war eine bekannte Stadt in der damaligen Welt, speziell für Teppich- und Tuchbearbeitung, aber noch bekannter wird sie euch sein, wenn ich euch sage, wer da hauptsächlich bei der Gründung und später in der Stadt auch geherrscht hat. Das war nämlich ein König Kreusos, zu Deutsch Krösus. Der war derjenige, weil er so viel Goldvorkommen aus dem Fluss rausholen konnte, die ersten Goldmünzen prägen Deswegen kommt auch so dieser, der ist reich wie Krösus. Ja? Aber diesen Glanz hatte Sardes schon verloren, weil 17 nach Christus gab es eine Mordserdbeben, wo die Stadt großenteils zerstört wurde. Das führte sogar dazu, dass der Kaiser Tiberius in Rom sagte, die Bürger brauchen erstmal 5 Jahre keine Steuern zu zahlen, denn die haben genug mit sich selber zu tun. Und was ich nicht glauben wollte, ich habe es dann nochmal nachgelesen, er hat für den Wiederaufbau 10 Millionen Sesterzen gespendet. Ja. Dann gab es da noch den Artemis-Tempel. Wir kennen das ja aus der Predigt von Ephesus, da gab es auch einen, da hat es auch dann irgendwann mal einen Aufruhr gegeben. Und in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, scheint der Gemeinde und auch dem Gemeindeleiter oder den Vorstehern der Blick fürs Wesentliche verloren gegangen zu sein. Ich interpretiere das für mich, ihr könnt das anders sehen und vielleicht habt ihr auch Kommentare noch ganz anderer Art, wo dann noch Spezielleres drinsteht, aber man hatte sich irgendwie mit der Welt eingelassen, da angepasst, gemacht und getan. Und Jesus schaut sie an und guckt und sagt, da ist nichts mehr Lebendiges. Da ist nichts mehr das, was einen lebendigen Christen ausmacht. Punkt 1, der Schein eines schönen Christseins rettet uns nicht. Auch wenn wir uns einbilden, das ist so, das rettet uns nicht. Und irgendwie erinnert mich das heute auch an die heutige Zeit und an unsere westliche Kultur, wenn ich das lese. Und ich wollte mal ein Statement ablassen, ohne jetzt hier uns und uns als Geschwistern unbedingt auf die Füße zu treten zu wollen, eigentlich nur um den Blick mal auf das Wesentliche wieder zu schärfen. Frank, du bist so aktiv, aber Gemeinde Jesu braucht kein Gebäude. Ist das korrekt? Ist korrekt, ja, ja. Eine Gemeinde braucht auch kein Geld, um wirken zu können. Ja? Können wir nachher nochmal drüber diskutieren, ja? Ja? Und Gemeinde braucht auch keine irdische Macht, die sich von irgendwoher holt, um existieren zu können. Das sind Dinge, manchmal lässt uns Gott in Bereiche reinkommen, um noch Einfluss nehmen zu können. Aber es ist nicht das, worauf wir uns dann stolz ausruhen können. Die Gemeinde und jeder Einzelne braucht eine lebendige, persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und Sardes hatte sich wahrscheinlich über die Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen einlullen lassen. Als ich so mit meiner Frau heute Morgen, sie liest immer das Konzept dann nochmal quer, mit ihr das so durchsprach, sagte ich, mir fällt da manchmal so ein, als ob wir so ein Bild haben. Ich habe nichts gegen Fernsehgottesdienste, auch nichts gegen Evangeliumsrundfunk und GOD-TV. Ja? Nur wenn wir denken, Christsein macht es aus, wenn wir so eine Kultur um uns haben und wenn wir so einen perfekten Chor haben, wie Jimmy Swaggart in seinen Veranstaltungen, oder wenn wir dann solche Stühle haben, wo vorne die Honorationen der Gemeinde sitzen können, dann ist das nicht das, was Beziehung zu Jesus Christus ausmacht. Ja? Und ich sage euch, wenn einer reinkommen würde und würde jetzt sämtliche Stühle rausnehmen, weil er die irgendwie gefändet hat, weil er meint, er hätte gegen uns etwas in der Hand, ja, was wird es uns halten, auf dem Boden zu sitzen und miteinander Jesus Christus zu feiern. Nur mal so ein paar Gedanken dazu. Und man kann auch so selbstgefällig als Gemeinde werden. Können wir auch. Ist doch schön, dass es uns im Moment so gut geht, oder? Wir haben keinen großen Streit miteinander. Oder ist jemand mit mir im Clinch? Ja? Die Gottesdienste laufen schön. Ihr habt prima gesungen, Lobpreisteam. Ich gebe zu, auch unter der Salbung des Geistes. Also ich will jetzt hier, bitteschön, nicht etwas reinbringen, was nicht rein soll. Ja? Aber wir haben richtig tolle Lobpreisveranstaltungen, auch manchmal mit den Geschwistern nebenan oder am Mittwoch, wer hingehen kann und die Zeit dazu hat, bei ECF in der Auferstehungskirche. Was wollen wir mehr? Uns geht es doch gut. Ich fühle mich wohl, weil ich Christ in einer schönen Gemeinschaft bin. Ist es das, was Jesus Herz bewegt? Mir fiel auch ein, ich habe ja in einer der letzten Predigten über den reichen Mann gepredigt, der eigentlich gar nichts Falsches gemacht hat. Er hat nur gelebt, so wie es war, und dann ist er gestorben. Und vielleicht war es bei den 6 anderen Gemeinden in der damaligen Welt so, die ja auch diese Sendschreiben von Jesus aufgeschrieben zu lesen bekommen haben, dass sie sagten, Mensch, Sardes, also sowas wünsche ich mir, so ein schönes Kirchengebäude, so einen tollen Prediger, wenn sie einen solchen gehabt haben, und so eine super Gemeinschaft und alles, was dazugehört. Und dann lesen sie, Jesus sagt, du bist tot. Kleine Nebenbemerkung, ich habe dann noch ein bisschen geforscht. In diesem Artemis-Tempel im hinteren Bereich gibt es noch Fundamente einer Kirche. Einer kleinen Kirche. Du hast schon eine Reise dahin gemacht, ich sehe es. Ja, und da fragt man sich natürlich, hat man sich zu sehr mit der damaligen Kultur eingelassen oder für uns heute auf die Neuzeit gebrochen, sind wir schon zu viel, zu weit in einem interreligiösen Dialog mit allen Religionen. Ich glaube, es muss Christus und sein Heil, Christus und sein Heil bleiben. Zum Glück redet ja Jesus hier an die Gemeinde. Und zwar auch noch rechtzeitig. Dann gibt's dieses Bild, die 7 Geister Gottes. Also die lege ich euch heute nicht aus. Das ist selbst für mich zu hoch. Ich vermute, aber das ist nur Spekulation, dass diese 7 Geister Gottes uns etwas zeigt, wo der Geist Gottes sich vielleicht drin auffächert. Vielleicht gibt's aber noch viel mehr von dem, wo ich gar nicht weiß, was die Bibel alles noch, was der große, mächtige Gott noch alles hat. Aber diese 7 Sterne in der Hand erinnerte mich an Daniel, dass die Gerechten leuchten wie der Sterne Glanz. Vielleicht, weil er ja an 7 Gemeinden schreibt, hat er auch diese 7 Gemeinden als Sterne hier. Und Jesus und der Geist schauen auf die Werke, die aus dem Glauben herausgetan wurden. Was nützt es uns, wenn wir alles Mögliche schaffen, machen und bauen, aber wir vergessen dabei, dass es um die Errettung und die Erlösung der Welt geht. Es geht um die Rückbesinnung und das ist Wachwerden. Es geht um die Rückbesinnung dessen, was man empfangen hat, schreibt Jesus hier, lässt Jesus hier schreiben. Ja, was habe ich denn von Gott empfangen? Habe ich mich gefragt. Ewiges Leben durch den Geist Gottes in meinem Inneren geboren, erfüllt als Wohnung von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Etwas so Wunderbares, dass ich mir wünsche, dass jeder Mensch das erfahren kann. Rückbesinnung auf das, was ich empfangen habe. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist, der auf und in uns ist und auch auf der Gemeinde ruht, durch uns, und jetzt werde ich persönlich, durch dich und mich das wirken möchte, wozu er gesandt ist. Nämlich das von Jesus nehmen und der Welt geben. Jesus sagt ja, wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, wird er es nehmen und euch geben und wir geben es weiter an die Welt. Und das bedeutet, dass wir uns wieder vor Augen führen, ja, wer ist denn da? Wer ist da draußen? Worum geht es? Und weniger auf Erhalt und Wohlbefinden in der Gemeinde den Augenmerk geben. Ich bin überzeugt, uns geht's wohl, wenn wir das ausführen, was Jesus uns aufgetragen hat. Mir kam weiterhin in den Sinn das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Wenn Jesus ganz plötzlich kommt, was ist dann? Ich glaube nicht daran, dass wir einmal erlöst sind und immer errettet. Das würde mit dieser Ermahnung Jesu irgendwie unnötig machen. Ja? Sondern es geht darum, sich zu bewahren, sich in das Licht Gottes zu stellen und wieder da weiterzugehen, wo man schon mal angefangen hat. Er spricht ja davon, dass er wie ein Dieb kommen würde, und mir fiel dann wieder ein Matthäus 24, die Verse 43 bis 46. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und dann der nächste Satz. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Ich will jetzt nicht diese komplette Stelle auslegen. Worum es in dem Text bei Sardes geht, ist, dass wir aufmerksam werden, dass wir aufwachen und uns Gott stellen, wo stehe ich denn? Selig ist, wen Christus bei seinem Tun findet. Danke, lieber Klaus. Und er sieht den Zustand ja doch jedes Einzelnen von uns. Als ich so in der Vorbereitung war, da fällt einem auch ein, wo man gewisse Bequemlichkeiten sich gönnt. Ja? Wo man denkt, na ja, das ist halt so. Ich finde, hier liegt eine enorme Zusage drin. Da sagt Jesus, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinen Vater und vor seinen Engeln. Ein ungeheurer Trost. Zum einen, er sagt zwar am Anfang, du bist tot, Und ich glaube, so eine Radikalaussage braucht man. Es nützt nichts, drum herum zu reden, wenn etwas schief liegt. Aber dann dieses Wach auf und diese Zuversicht, es ist nicht alles verloren. Du stehst noch im Buch des Lebens drin und ich will dich bekennen. Wer sich bewahrt, wird nicht ausgelöscht, sondern Jesus, ich dachte mir, das ist so, ich habe so gesehen, wenn man in einem großen Saal dann gemeinsam die Ehrenformation nach vorne geht, in weißen Kleidern, Jesus voran und wir hinterher. Vielleicht habe ich zu viel Fantasie. Ihr könnt es euch selber ausmalen. Es geht darum, zu überwinden und sich rein vor Gott zu erhalten. Das heißt nicht anstrengend, Fehler zu vermeiden, sondern reinzuhalten, dass wir Gnade um Gnade aus der Fülle Gottes nehmen, die Gott uns gegeben hat. Sei reich an Gnade, Jesu Christi. Sei reich an Vergebung. Tue Buße heißt doch nichts anderes, als zu sagen, okay, das war falsch, Herr, ich will umkehren. Und ich weiß, du vergibst mir und deine Gnade ist bei mir und ich darf dann rein voranschreiten, ohne welchen Ballast mit mir zu nehmen. Und jetzt noch ein Trostwort an die, die vielleicht manches Mal gedacht haben oder auch vielleicht irgendwann denken können, also hier bei dieser Gemeinde ist langsam alles verloren. Also so wie die hier rumlaufen, Gott, da kann ich nicht mehr mit. Reg dich nicht auf. Wenn du rein und heilig bist, sieht Jesus das. Er sieht dein Herz. Er sieht, dass du das reine Kleid bewahrt hast. Und er steht zu dir. Und die, die angesprochen werden, und merken, aha, ich habe doch ein Problem. Die dürfen sagen, okay, Gott, ich bin überzeugt, du hast deinen Geist gesandt, damit ich auch wieder munter und kraftvoll werden kann. Dass man wieder gerade Schritte tut. Kehr einfach um und tue, was der Geist dir sagt. Wache auf, wenn Jesus dich anspricht. Und die Predigt gilt in erster Linie mir. Amen. Wollen wir noch einen Augenblick nehmen?